Krise. Spannendes Thema, passt zu unserer Krise. Wie du mir, so ich dir. Wie du mir, so ich dir. Weiß nicht, ob ihr das kennt, diesen Ausspruch. Könnt man, gell? Interessanterweise wurde dieser Ausspruch, wie du mir, so ich dir, zu einer der effizientesten Strategien im Berufsalltag gewählt. Es gab mal diesen Wissenschaftler, der sich da ein bisschen versucht hat, so ein paar Verhaltensregelkomplexe irgendwie zu gucken, was ist das Beste im Berufsalltag. Und er kam drauf, wie du mir, so ich dir, funktioniert im Betrieb, in der Berufswelt am besten. Das ist super Sache. Mal kurz überlege, wie du mir, so ich dir, was würde sie sagen, funktioniert so? Man weiß nicht, gell? So richtig. Hat sich auch einer gesagt, Ehepaar, die zwei, wie das manchmal so bei Ehepaaren ist, mordsmäßig in die Haare gekriegt, eigentlich vor einer Kleinigkeit. Dann hat sich das eine Wort am andere gegeben und zum Schluss schreit man sich an und sie schreit und ich mit ihr rede ich kein Wort mehr. Und er schreit zurück und ich mit ihr auch nicht. Und so geht man dann unversöhnt ins Bett. So. Kurz bevor sie einschlafen, schiebt der Mann der Frau Zettel rüber. Steht drauf, Schatz, morgen früh 6 Uhr bitte wecken. Er schlägt am nächsten Morgen die Augen auf, strahlender Sonnenschein, Bett neben ihm leer, aber ein Zettel liegt auf dem Kopfkissen. Schatz, aufstehen, 6 Uhr morgens, ich soll dich wecken. Von daher, wie du mir, so ich dir, kommt wohl an seine Grenzen, auch wenn man vielleicht denken könnte, das ist ja eigentlich ja fast schon biblisch. Das klingt so ein bisschen nach Auge im Auge, Zahn um Zahn und so. Nur die Frage, ob es denn wirklich funktioniert. Wie geht es denn so mit bei uns, auch bei unseren Gemeinschaften, auch unter uns Christen? Wie ist denn das so mit dem Zusammenleben? Das ist ja manchmal gar nicht so leicht. Da passiert es auch in einer Gemeinschaft in Harthausen, dass man aus Versehen mal oder manchmal auch mit Absicht einander was sagt, wo einem andere weh tut. Und wie gehen wir jetzt miteinander um, wenn das denn passiert? Und da finde ich so schön, dass wir in der Bibel Gottes Wort haben, was jetzt nicht nur einfach so schöne Wahrheiten erzählt, sondern dass die Bibel aus dem Leben erzählt. Dass die Bibel von Menschen erzählt, von ihrer Geschichte mit Jesus. Und dass sie dann auch nicht manche Sachen ausspart. Und so kommt es einmal, dass Petrus zu Jesus kommt und sagt, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Gute Frage, oder? Haben Sie sich schon mal gefragt, warum er das gefragt hat? Also wahrscheinlich kennen Sie vielleicht den Text, um den es heute geht. Aber ich finde immer, man muss manchmal so Fragen stellen. Oh, oder mal so manchmal auch seine Fantasie ein bisschen spielen lassen. Warum hat Petrus Jesus diese Frage gestellt? Ich könnte sagen, kurz vorher hat er es davon gehabt, wie das ist, wenn man schuldig wird dem anderen, wie man das so umgeht. Ich würde denken, ganz wahrscheinlich hatte Petrus einen bei seinen Jüngern dabei gehabt. Das war nämlich nicht so die Liebe. Der eine hieß, die Paar hießen die Donnersöhne. Ich glaube, das hieß sie nicht, weil sie gern Gewitter gespielt haben, sondern weil die manchmal so abgegangen sind und manchmal auch so aufbrausend waren, dann manchmal auch Sachen gesagt haben. Und Petrus fragt es, weil er sagt, hey, meine Jüngerkollegen, das sind manchmal welche, man würde sagen, die hängen mir manchmal zum Hals raus. Und ich möchte jetzt auch mal richtig sauer sein. Mir reicht es jetzt endlich mal. Und von daher die Frage, hey, wie oft denn? Wie oft muss ich denn meinem Bruder, der mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Ich frage es jetzt mal so in die Runde und sage, wie viel Mal muss man denn vergeben? Mal kurz, also machen Sie damit, kurz zueinander drehen, mal kurz überlegen, wie oft denn? So, dann muss man nicht nur immer nur zuhören. Ich habe ja vorhin schon viel geschwätzt. Dürfen Sie mal kurz schwätzen? Dann, wie oft? Mal so pragmatisch, wie oft denn eigentlich? Ja, ich höre es doch schon immer so, gell? So, immer. Das ist jetzt toll. Also, in der Jungschau würde ich jetzt sagen, das ist die Jungschau-Antwort, also die richtige Antwort. Normalerweise ist das immer Jesus, in dem Fall ist es immer, weil man nämlich weiß, was jetzt dann gleich Jesus sagen wird. Aber der Vorschlag von Petrus siebenmal, das wäre eigentlich gar nicht schlecht, oder? So. Und nach siebenmal habe ich dann mal auch das Recht, richtig sauer sein zu können. Und zu sagen, du, das ist ja passend. Also ich muss nur sagen, er fragt ja letztlich, der gute Petrus, der tatsächlich, also wenn man das so auslegt, mit diesen Zahlen in der Bibel, siebenmal ist die Vollzahl, also die göttliche Zahl. Und was er sagt, ist tatsächlich schon, also schon ganz vergeben, alles vergeben. Steckt das schon mit drin. Also dass er meint, nicht nur ein bisschen vergeben, sondern ganz. Aber letztlich fragt er doch danach, wo hat denn das eine Grenze? Wo hat es denn eine Grenze, diese Vergebung? Natürlich. Wie? Darf keine Grenze haben. Gebe ich vollkommen recht. Aber jetzt gucke ich in mein Leben rein und dann stelle ich mir einfach nur die Situation vor, ich stehe im Bus und warte und ich sitze da auf dem Bänkle und dann kommt einer an mir vorbeigelaufen, so jemand, ich sage jetzt mal ein bisschen Stärkeres, also so meine Statur, so um die 100 Kilo und ich habe meinen Fuß da draußen stehen und der läuft einmal drauf und geht weiter. Und vielleicht sagt er, Entschuldigung, wenn es ein freundlicher ist, dann sage ich, hey, kein Problem, macht nichts. Jetzt ist der so ein bisschen ein Unruhiger und der dreht rum und läuft wieder zurück und steigt genau nochmal drauf. Und dann merken wir ganz schnell bei solchen Lappalien, wie schnell das meine Wut ganz schön nach oben steigt und sage, Herr Kerle, jetzt pass mal auf meinen Fuß auf, jetzt ist gleich nicht mehr gut. Und genau da merke ich, dass ich weiß zwar diese richtige Antwort, aber wie gehen wir damit um? Und diese Frage steckt beim Petrus dahinter, wenn er genau diese Sache hier fragt. Und ich sage jetzt mal, das eine war eine Lappalie. Es gibt ja noch, also so die Menge an Schuld, die jemand macht, das könnte eine kleine Sache sein. Aber es gibt ja noch die andere Seite, nämlich zum Beispiel die hier, die ich gefunden habe. Dieser Mann, der hier Tränen in den Augen hat, hat es normalerweise nicht gehabt. Er ist in Amerika bekannt als der Green River Murderer, Gary Ridgway. Man geht davon aus, man ist sich nicht ganz sicher, dass er ungefähr 30 Prostituierte umgebracht hat und dann einen Fluss geschmissen hat. Und jetzt ist es so, dass in Amerika bei der Verurteilung von solchen Mördern es immer auch gang und gäbe ist, dass die Angehörigen die Möglichkeit haben, vor Gericht ein Statement abzugeben. Und da habe ich dieses Statement mal mitgebracht. Hört mal rein. Ich habe es übersetzt.
The emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness.
Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir.
Und ist da, ich glaube, manchmal ist es schon wichtig, die richtigen Antworten zu wissen. Und trotzdem gibt es manchmal Situationen im Leben, wo die Schuld plötzlich so groß wird. Wo ich plötzlich merke, wie soll das denn bitte gehen mit diesem Vergeben? Und ich frage mich, wie kriegt dieser Mann das hin? Wahrscheinlich muss er irgendwie einen Lebensstil der Vergebung gelebt haben, sonst würde bei so einer großen Sache nicht dazu kommen, zu sagen, ich vergebe diesem Mann. Deshalb was sagt denn jetzt Jesus dazu? Wie ist es denn mit dem Vergeben, gerade wenn auch die Schuld noch so groß wird? Die Antwort, die wo viele in der Bibel unterwegs sind, die kennen die schon. Und dann heißt da, Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal sollst du vergeben. Auf gut Deutsch, 490-mal. In dieser Bedeutung, die die Hebräer mit den Zahlen haben, heißt es, es gibt eben, wie ihr richtig gesagt habt, er sagt hier genau, es gibt keine Grenze der Vergebung. Es ist nicht, dass ich jetzt eine App auf dem Handy habe, wo ich sagen kann, so, vergeben, vergeben, vergeben und bei 490 klingelt's und jetzt weiß ich, jetzt kann ich richtig sauer sein. Nee, sondern es ist klar, es gibt kein Ende der Vergebung. Ich bin so froh, dass jetzt Jesus nicht Punkt macht und sagt, so müsst ihr halt machen. Moralische Zeigefinger hebt und sagt, immer vergeben. Sondern jetzt erzählt er eine Geschichte. Jetzt im Anschluss erzählt er diese Geschichte, dieses Gleichnis vom Schalksknecht. Und dieses Gleichnis, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, schon öfters gehört, gell? Ich versuche es mal durchzugehen und euch mitzunehmen und auch mal so ein paar Fragen zu stellen in dieses Gleichnis. Ich lese es einmal vor, dann hat man den Predigtext mal nochmal so im Gesamten gehört. Da heißt es, darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frauen, seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei. Und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig, und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich dann nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig, überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Soweit dieser Text, dieses Gleichnis, was ja eigentlich schon ganz viel so, wenn man es hört, nimmt man es wahrscheinlich mit. Jesus erzählt gerne Geschichten und Gleichnisse. Ich wage es trotzdem mal, nochmal durch dieses Gleichnis durchzugehen und so ein paar Fragen zu stellen, so ein bisschen nochmal vielleicht einen Blick zu öffnen, nochmal neu zu sehen. Und dass ich das immer mit von Knechten die Rede ist, habe ich gedacht, ich mache mal noch einen Namen draus. Der Horst. Ist immer gefährlich, bei mir ist immer Horst, war immer so der Beispielname für irgendwie eine Beispielsperson. Jetzt ist aber mein Schwiegervater, der heißt jetzt auch Horst. Von daher, den schreibt man mit O-R-S-T. Und der ist Horst. Also ich meine jetzt auch niemand von hier, wenn hier jemand Horst heißt oder also nicht angesprochen fühle, dass der denkt, der Mal, der hat mal nur nachgeforscht, wer hier so, ne? Gut, okay. Der Horst und sein Chef, die zwei, um die geht es ja in diesem Gleichnis. Frag mal, wie denkt ihr, wie war das Verhältnis von ihm zu seinem Chef? Ich würde so sagen, gut. Sehr gut sogar, würde ich sagen. Weil, also, sein Chef hat ihm Geld gegeben, Geld anvertraut. Und nicht ganz wenig. Jetzt steht er in Luther, heißt dann so 10.000 Zentner Silber. Das klingt schon nicht schlecht. Tatsächlich steht hier im Urtext 10.000 Talente. Das merken wir auch jetzt, wenn ich jetzt bei Google guck und sag mal Umrechnungstabelle anschau, gibt es irgendwie nicht mehr. Ist auch ein bisschen schwierig, das jetzt zu vergleichen. Und trotzdem, tatsächlich kann man es mit einem kleinen Trick und ein bisschen Bibelwissen. Von daher, das machen wir einfach mal gemeinsam, kleine Rechenaufgabe. Die Frage ist, wie viel Geld hat denn der gute Horst bekommen von seinem Chef, weil das ja ein bisschen was über dieses Verhältnis von den zwei aussagt. Frage ist, was sind 10.000 Talent? Und dann muss man sagen, in der damaligen Zeit waren ein Talent waren ungefähr 6.000 Dinar. Das ist so eine andere Einheit, die kleinere Einheit von der damaligen Währung. Und wenn man jetzt so zum Beispiel das Gleichnis vom Weingärtner liest, dann ist dort die Rede davon, dass ein Dinar ungefähr der Tageslohn war, was damals ein Mann bekommen hat, so für einen Tag arbeiten. Und wenn wir das jetzt wieder hernehmen, da können wir jetzt einen Vergleichspunkt schaffen, nämlich wenn wir jetzt mal sagen, damit wir es einfach rechnen können, der schafft wo es gut Geld gibt, nämlich 100 Euro am Tag. Das ist jetzt schon nicht ganz schlecht, also er hat vielleicht ein bisschen Ausbildung gehabt. Wie viel Geld ist das dann? Ist jemand gut im Kopf rechnen? 6 Milliarden. Da ist aber einer fix. 6 Milliarden Euro hat der gute Horst von seinem Chef gekriegt. Ja, das ist mal ein gutes Verhältnis. Also, tut mir leid, 6 Milliarden, das übersteigt mein Denken. Also, wenn ich mir so ein paar Vergleiche herziehe, es gibt ja so in der Gegend ist man ja auch mit Autos recht nett, gell? Aber Mercedes und so. Lamborghini, da gibt es manche Modelle, die kosten 1 Million. Und jetzt muss man sich überlegen, wie lange man sich jeden Tag einen neuen Lamborghini kaufen könnte. Das wird über ein paar Jahre gehen, jeden Tag einen neuen Lamborghini haben. So viel Geld war das. Das ist unglaublich. Also auch damals in der biblischen Zeit eine unvorstellbare Geldsumme. Im Vergleich damals hieß es, es waren ungefähr die Steuereinnahmen von der Provinz Asien damals. Also jetzt nicht mit dem heutigen Asien, das ist so die Türkei. Die kompletten Steuereinnahmen von diesen Leuten, das waren ungefähr 1000 Talent, geht man davon aus. Ja genau, aber die Steuereinnahmen waren 1000, meine ich. Genau. Also auch damals, deshalb geht man davon aus, man sagt, das war wahrscheinlich ein Provinzverwalter, so kann man ein bisschen überlegen. Und jetzt hat dieser Horst so viel Geld gekriegt. Aber jetzt merkt man ja diese Geschichte, auch dieses Verhältnis zum Chef, das war jetzt nicht weiter gut. Irgendwie haben die sich eine Weile nicht gesehen und der Chef wollte wissen, du, was ist denn eigentlich aus meinem Geld geworden? Das ist ja auch sein gutes Recht. Und der Horst hat gewusst, jetzt kommt demnächst, wenn ich das dem sagen muss, was ich so mit seinem Geld angestellt habe. Und jetzt kommt die Geschichte, könnt ihr euch vorstellen, wie es dem gegangen ist? Weil er wusste, 6 Milliarden Euro sind einfach nicht mehr da. Sind einfach nicht mehr da. Also ich sag mal, da ist die EC-Geschichte ein Klacks dagegen. Auch wenn dieses Gleichnis mich in der EC-Geschichte auch sehr herausfordert, sage ich gleich dazu. Indem ich das predige, wenn es ums Vergeben geht, da stehen wir gerade voll drin. Und dass das manchmal gar nicht so leicht ist. Von daher, 6 Milliarden Euro. Der Kerle, kann ich mir vorstellen, hat nicht mehr richtig geschlafen. Vielleicht hat er sich Ausrede überlegt. Aber was für eine Ausrede hast du, um zu erklären, ich habe 6 Milliarden ins Sand gesetzt? Ich kann vielleicht sagen, ich habe Immobilien in Griechenland gekauft, aber das wird auch nichts bringen. Da will jetzt einer Rechenschaft abgeben. Und wenn ich so ein bisschen es nachvollziehen will, dann ist es manchmal auch gut zu fragen, hey, wie hat denn Jesus das gemeint und wie überträgt er denn das? Und dann sind wir ganz schnell dabei, dass wir sagen, klar, das ist die große Schuld, die wir Menschen haben, weil wir haben auch viel Schuld aufgeladen auf uns und so weiter. Und so denke ich auch, und das gehört auch rein, so ist auch dieser Übertrag. Aber gleichzeitig habe ich nochmal so einen neuen Gedanke, mal dahin zu gehen, nämlich, es waren nicht gleich die Schulden, sondern dieser Horst hat 6 Milliarden Euro anvertraut bekommen. Also er hat Geld bekommen, das er dann veruntreut hat. Und da frage ich mich, was habe ich denn eigentlich anvertraut bekommen? Vielleicht nochmal ganz neu zu fragen. Was ist denn das, was bei mir, was ist denn Gottes Geschenk an mich? Und ich habe es mal ein bisschen anders gemacht und nicht immer nur so, das hast du nicht gemacht und da hast du nicht gespendet und das ist schön und da hast du gelogen, sondern Gottes Geschenk.